SWR 2 Zeitgenossen.
Elisabeth Pronfen, Sie sind Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Sie lehren an der Universität Zürich und an der New York University. Guten Tag, Frau Pronfen.
Guten Tag, Herr Bauer. Mich freut es auch, dass wir uns jetzt hier persönlich treffen können.
Ich habe mich gefragt, wenn Sie diesen Weg machen von dem beschaulichen Zürich in das große New York, gibt es da einen Ort in New York, an dem Sie sich besonders verorten, an den Sie immer hingehen?
Ich würde jetzt sagen, weil ich seit 2007 an der New York University bin und dann an der New York University auch immer eine Wohnung bekomme, ist es tatsächlich, was man das East Village nennt. Und es ist Village, weil da sind die Häuser auch etwas kleiner. Es hatte immer so den Touch des Bohème. Sehr viele Nightclubs, auch in den 20er, 30er Jahren waren im Village. Und natürlich, es ist auch, wo sehr viele Intellektuelle, sehr viele Autoren damals gelebt haben. Heute, muss man leider sagen, ist es so teuer geworden, dass ein Großteil der Leute nach Brooklyn oder nach Queens gezogen sind.
Dieser Touch des Bohème, was Sie gerade eben gesagt haben, finde ich einen interessanten Punkt, weil das war natürlich der Hintergrund meiner Frage nach dem Ort in New York, den Sie bevorzugen, der Verortung in einer solchen großen Stadt. Ich stelle es mir auch intellektuell schwierig vor, sich erstmal dort zu verorten. Sie haben, glaube ich, ein Buch herausgebracht, ein Interviewbuch mit der Autorin Siri Hüstvedt. Jetzt mal ganz direkt gefragt, wie ist Ihr Leben in New York, der Siri Hüstvedt?
Also mein intellektuelles Leben in New York kreist einerseits um meine Tätigkeit an den Universitäten. Also ich kenne auch Leute an der Columbia University. Ich habe da auch bei der Columbia University Press zwei Bücher herausgegeben. Das heißt, ich treffe auch immer wieder diese Intellektuellen. Aber es ist sozusagen dieser winzig kleine Ausschnitt natürlich. Und das ist richtig, New York ist eine riesige Stadt und da gibt es viele verschiedene Welten, die sich nicht unbedingt treffen. Der Reiz für mich an New York bleibt einfach der, es ist eine Stadt, in der man einfach die Straßen auf- und abwandern kann, indem man immer wieder Sachen an den Straßen sieht. Leute, die ungewöhnliche Dinge machen, die merkwürdige Dinge machen. Es hat auch manchmal ein bisschen was Bedrohliches. Gerade nach der Pandemie vor allem auch sehr viel Verwahrlosung, wie ich es aus den 80er Jahren schon mal kenne, viele Geschäfte, die zugemacht haben, viele auch Obdachlose auf der Straße. Und das ändert sich aber von Ort zu Ort. Also man kann sozusagen durch mehrere Quartiere laufen und dann sieht man wirklich unterschiedliche Gesichter dieser Stadt. Also ich würde sagen, neben der Verortung in den Gesprächen mit den Leuten, die ich dort kenne, ist die Verortung wirklich einfach die, vieles ist mir vertraut, aber innerhalb von wenigen Monaten ändert sich auch ständig was in New York. Man kann auch immer wieder was entdecken und es findet viel auf der Straße statt. Das ist, glaube ich, auch nochmal anders als andere Städte, beispielsweise Los Angeles, wo man nicht nur mit dem Auto überall hinfahren muss, sondern selbst wenn man mit dem Auto fährt, sieht man eigentlich nichts, weil das alles in den Innenräumen stattfindet. In New York ist sehr viel draußen auf der Straße zu sehen.
Und diese Verortung in New York, die hat, glaube ich, auch mit ihrer Familiengeschichte zu tun. Ihr Vater stammt aus Brooklyn.
Ja, also mein Vater ist der Sohn von jüdischen Immigranten, die in den späten 10er, frühen 20er Jahren nach Manhattan ausgewandert sind und dann nach Brooklyn gezogen sind, sodass ich natürlich einerseits mir immer auch die Lower East Side, also da, wo die am Anfang gewohnt hätten, angeschaut hat. Da haben sie jetzt auch ein Tenement-Museum, sodass man sich auch vorstellen kann und da auch was für ärmlichen Bedingungen eigentlich die Immigranten aus Osteuropa in New York lebten, als sie dort ankamen. Und habe dann natürlich danach auch mir überlegt, wo jetzt in Brooklyn mein Vater gewesen wäre. Das hat sich natürlich sehr verändert. Als mein Vater dort aufwuchs, war das eine jüdische Gegend und jetzt ist es keine jüdische, sondern vor allem eine afroamerikanische Gegend. Und auch Brooklyn teilt sich ja auf, also Brooklyn ist ja riesig, das könnte ja eigentlich eine eigene Stadt sein, teilt sich auf in sehr unterschiedliche Gemeinden.
Sie haben gesagt, wo Ihr Vater gewesen wäre, das deutet schon wieder den Brückenschlag zurück über den Atlantik an. Ihr Vater stammt aus Brooklyn, aber Sie sind in München geboren. Wie kam es dazu?
Ja, mein Vater gehörte zu den allerersten, die sich gemeldet haben nach Pearl Harbor, um im Zweiten Weltkrieg zu kämpfen, war dann in London stationiert, ist aber dann am Ende des Krieges mit der Besatzungsarmee nach Bayern gekommen. seine Abteilung, das war damals so eine interne Polizeidivision des Militärs, während die nach Japan weitergezogen sind, weil er sagte, sein Kampf war immer mit Hitler, also die Japaner interessierten ihn nicht. Und hat dann eben in Bayern für die Besatzungsarmee entnazifiziert und hat da eben meine deutsche, aus eigentlich Berlin stammende Mutter kennengelernt. Das heißt, da ist immer schon eine transatlantische Geschichte am Laufen gewesen, weil seine Eltern ja nicht aus USA kommen, haben auch hauptsächlich Jiddisch gesprochen. Er dann eben als Amerikaner nach Deutschland kam, nachher in den USA Jura studiert hat und dann aber wieder nach Bayern zurückgekommen ist, Anfang der 50er Jahre. Und insofern hat mich das stark geprägt, weil ich in zwei Sprachen groß geworden bin, Deutsch als meine erste mündliche, Englisch aber als meine erste Schriftsprache, weil wir zu Hause auch zwischen Englisch und Deutsch immer hin und her gewechselt haben und weil wir auch in der Art, wie wir groß geworden sind, zwischen zwei Kulturen lebten. Also unsere Eltern haben uns, mich und meine Geschwister, eben auf die amerikanische Schule geschickt. Damals gab es in Bayern noch diese amerikanischen Siedlungen mit den amerikanischen so kleinen Mini-Amerikas, also wirklich aber ein Middle-Amerika, wie die Leute an den Küsten das gar nicht kennen, mit einer Schule und Kirche und was weiß ich, Einkaufszentrum und eben auch Kino. Und so wechselte ich immer hin und her zwischen eigentlich einem Leben in München und einem Subleben in dieser winzig kleinen amerikanischen Community am äußersten Rand, sozusagen kurz vor einem Wald in München.
Ja, da wollte ich Sie nochmal fragen, wie war das in München, damals das Aufwachsen zwischen zwei Kulturen? Es ist schon das Stichwort Kino gefallen. Ja. Hat das da schon eine Rolle gespielt und ist dann das schon zugrunde gelegt worden, die spätere Leidenschaft für das Kino, für die Popkultur vielleicht?
Ja, und beim Stichwort Popkultur muss ich sagen, zuallererst AFN, weil AFN, American Forces Network, das war ja das Radio, was alle hörten. Also auch Leute, die eher aufgrund des Vietnamkriegs anti-amerikanisch waren, aber wirklich zum Sound des AFN. Und auf AFN bekam man wirklich auch einen Lebenssound mit, der mich sehr geprägt hat. Und tatsächlich aber auch sehr früh, das wiederum hat aber nicht mit der amerikanischen Siedlung zu tun, sondern weil es in München so viele Programmkinos in den 70er und 80er Jahren gab, dass ich einfach sehr, sehr viel Zeit im dunklen Kinosaal verbracht habe und einfach so mich durch das gesamte Programm, was so im Laufe von einem Jahr gespielt wurde, wie wenn ich eine Filmbibliothek besucht hätte, habe ich mich einfach durchgeguckt. Und interessiert haben mich damals eigentlich fast mehr die europäischen und asiatischen Filme. Andere Leute haben sich Star Wars angeschaut, den ersten Star Wars, als er rauskam, und E.T., als er rauskam. Da habe ich mir lieber Ozu-Filme oder was weiß ich, Truffaut-Filme angeguckt. Aber als ich dann endlich eben mit einer Verzögerung von einigen Jahren Steven Spielberg entdeckte, hat das mich einfach begeistert. Und ich denke, weil ich auf diese Filme wie mit zwei Augen schaue. Einerseits ist mir das emotional vertraut durch die amerikanische Schule und weil ich dann auch in Amerika studiert habe, aber weil ich ja immer ein bisschen ein Fremdling in der amerikanischen Schule und dann auch in Amerika war, da wir ja auch meine Geschwister und ich immer in diesen braunen Bussen oder gelben Bussen von uns zu Hause in die amerikanische Schule gefahren wurden und wieder rausgefahren wurden. Wir waren ja nie Teil davon. Also habe ich immer auch so ein bisschen einen ethnologischen Blick auf die amerikanische Kultur und somit auch auf das amerikanische Kino gehabt.
Mit zwei Augen auf die amerikanische Kultur schauen. Was war dann der ausschlaggebende Grund, warum Sie zum Studium dann wieder wirklich nach Amerika gegangen sind? Was hat Sie da motiviert?
Also das ist eher banal, weil damals konnte man mit einem amerikanischen Highschool-Abschluss nicht auf eine deutsche Universität. Etwas weniger banal, ich wollte so weit wie möglich weg von meiner Mutter. Und ich hatte Optionen. Ich hatte an das amerikanische College in Hongkong gedacht und ich hatte auch an das amerikanische College in Beirut gedacht, was beides ziemlich weit von München weg gewesen wäre. Aber ich habe mich eben auch bei großen amerikanischen Schulen wie Harvard und Princeton beworben und habe dann schlussendlich mich entschlossen, das ist dann doch das Sinnvollere. Also es war mehr, weil ich gar nicht an einer deutschen Uni studieren konnte und weil es für mich auch hieß, endlich mal in dem Land zu leben, dessen Pass ich habe, in dem ich aber nie vorher gelebt hatte.
Und dann, als Sie nach Amerika gekommen sind zum Studieren, da war es dann das Radcliffe College, glaube ich, eines der ältesten Frauencolleges in den USA, vielleicht das älteste, ich weiß es nicht genau. Was hat Sie da motiviert, beziehungsweise was haben Sie auch in dieser Zeit erlebt? Was für sozusagen eine besondere Ausbildung, auch für Frauen, was für ein Weg in die Wissenschaft war das dann am Radcliffe College?
Also das Radcliffe College ist eben der Frauenteil von Harvard. Und als ich dort hinging, waren wir bereits schon gemischt. Also Radcliffe nahm nur Frauen auf, aber eigentlich waren die Kurse auch Harvard-Kurse. Also es gab keine Trennung mehr zwischen Radcliffe und Harvard. Und die haben jetzt auch gänzlich fusioniert. Aber tatsächlich, und wir reden ja jetzt hier von den 70er, späten 70er Jahren, man interessierte sich, wenn man in Radcliffe war, schon auch für die Frage, was heißt das, dass ich als Frau hier studiere? Das war der Anfang von dem, was man damals Women's Studies nannte, heute Gender Studies, Queer Theory und so weiter und so weiter. Das kommt eigentlich alles daher. Aber in den 70er Jahren gab es wenig Frauen, die man gelesen hat, wenig Frauen in der Kunstgeschichte, in der Philosophie. Also es war gerade am Anfang. Und Radcliffe hat natürlich sich auch darum bemüht, immer wieder auch Autorinnen, Wissenschaftlerinnen, Naturwissenschaftlerinnen, Juristinnen, Geisteswissenschaftlerinnen einzuladen. Also das wäre so ein Aspekt, den ich dort erlebt habe, einfach zu sehen, wie eine gewisse Generation von Frauen jetzt bemüht war, mehr Frauen in die Wissenschaft und in die Arbeitswelt, verschiedenste Möglichkeiten dort sich einzubringen, wie man darum bemüht war. Und was ich in Radcliffe eben auch machen konnte, was man damals in Deutschland niemals an der Uni gemacht hätte, das ist dieses sogenannte Creative Writing. Und das heißt, ich habe dort sehr früh angefangen, auch mit Autoren an meinen eigenen Texten zu arbeiten, sogar ganz ein Semester lang. Immer jede Woche einen wunderbaren Dramatiker William Alfred in seiner Wohnung besucht und der hat dann liebevollst mit mir an meinen Kurzgeschichten gearbeitet. Also es ist ein Ort gewesen, wo man wirklich als Studentin ganz ernst genommen wurde.
Wenn Sie in Harvard studiert haben, haben Sie im Grunde ja auch mit der Machtelite der USA studiert. Wie haben Sie diese Menschen kennengelernt? Was haben Sie da gelernt über diese Gesellschaft, die uns ja manchmal ja heute erst recht sehr fremd vorkommt?
Also während ich dort war, war auch Carolyn Kennedy dort. Aber Carolyn Kennedy lebte dann doch in einer etwas anderen Welt und hatte natürlich auch Security Detail um sich herum. Harvard und Radcliffe waren in dieser Zeit auch insofern für mich rückblickend, muss ich sagen, interessant, weil unter Affirmative Action, wie man das nennt, ging es ja nicht nur um ethnische Diversität, sondern auch geografische.
Also ich sage, müssen wir vielleicht kurz erklären, Affirmative Action, das heißt staatliche Maßnahmen, die im Grunde gesellschaftliche Diskriminierung ausgleichen sollen, gegen zum Beispiel Rassendiskriminierung wirken sollen.
Genau. Und Affirmative Action hieß aber auch, nicht nur Leute aus New York State oder aus Massachusetts oder aus Kalifornien, die sozusagen von den ganzen Eliteschulen kamen, sondern man wurde auch privilegiert behandelt, wenn man aus Nebraska, Wisconsin oder wie ich aus Bayern kam. Also ich habe das Gefühl, mit ein Grund, warum ich dort angenommen wurde, war, also aus München hat sich dieses Jahr nun gar niemand oder aus Deutschland gar niemand beworben. Als man dann aber da war, merkte man, ja, heute nennt man das Rat Race, also jeder kämpfte so ein bisschen gegen jeden und da haben sich auch sehr schnell verschiedene Gruppen gebildet. Das heißt also, jemand, die wie ich überhaupt nicht aus der amerikanischen Oberschicht kommt, ist auch gar nie in die Nähe der politischen Elite gekommen. Also man hat die zwar von der Ferne gesehen und man sprach auch miteinander über den einen oder anderen und ich muss sagen, ich habe auch mit Leuten enger studiert, die später etwas Berühmtes geworden sind, wie beispielsweise die Filmemacherin Mira Nair und Peter Sellers, also der Regisseur. Aber da hat sich wie so eine natürliche Trennung auch ergeben.
Rat Race, jeder kämpfte gegen jeden, ja. Haben Sie jetzt gerade gesagt, als Stimmung auch am College und in Harvard, also ein bisschen anders vielleicht als an den britischen Elite-Universitäten. Wenn man da mal drin ist, ist man drin und lässt sich im Grunde vielleicht weitgehend in Ruhe. Hat Ihnen das auch etwas beigebracht über die amerikanische Gesellschaft per se?
Ich würde sagen, ich habe extrem viel dort verstanden, wie die amerikanische Gesellschaft funktioniert, nämlich dieser radikale Individualismus im doppelten Sinne. Die Leute waren sehr kreativ, sehr vital, haben sehr schnell miteinander geredet, haben schnell Sachen miteinander gemacht. Aber das waren alles punktuelle Allianzen. Also jeder schaute auch für sich, dass man am Ende mit den richtigen Noten, mit den richtigen Beziehungen, mit den richtigen Empfehlungen Empfehlungsbriefen, mit den richtigen Workshops, die man vielleicht auch besucht hat, einfach danach weiter dorthin kommt, wo man hin will. Und es war sehr klar, bestimmte Leute würden es viel leichter haben, weil sie sowieso schon aus einer privilegierten Schicht kommen, und andere, und das ist die Gegenseite von diesem Versuch eines diversen studentischen Publikums, die natürlich leider auch merkten, das war wunderbar, dass wir jetzt hier 4 Jahre in Radcliffe Harvard verbracht haben. Aber komischerweise wurde mir da auch wirklich die amerikanische Klassengesellschaft klar. Und dass es da keine Mobilität gibt. Das sieht nur nach Mobilität aus.
Elisabeth Bronfen, Sie haben jetzt beschrieben, wie die amerikanische Klassengesellschaft, eine Wettbewerbsgesellschaft, aussieht. Gleichzeitig habe ich bei Ihnen auch oft in Ihren Büchern das Projekt Amerika gelesen, wie Sie sagen, auch als utopisches Projekt. Was ist dieses Projekt Amerika?
Also dieses Projekt Amerika ist, was man manchmal auch das amerikanische Experiment nennt oder was man auch amerikanischen das Auserwähltsein, Exceptionalism, das Besondere wäre der Begriff. Und die Idee ist grundsätzlich die, und ich muss schon sagen, ich kann mich dafür weiterhin begeistern. Man macht es ja meistens an dem Begriff des amerikanischen Traums auch fest. Das Ganze beginnt ja wirklich als ein Projekt. Äußerst radikale religiöse Menschen, das darf man ja nicht vergessen, verlassen England, die Schweiz, Frankreich, Italien, Irland und so weiter. Aber vor allem die protestantischen Länder, also England, Deutschland, Schweiz, und reisen über das Meer und meinen, wenn sie auf diesem neuen Kontinent, also für sie neuen Kontinenten angekommen sind, können sie noch mehr, noch besser eine protestantische Kultur aufbauen. Also dieser Begriff des City on the Hill ist ja die Stadt auf dem Berg, die gesamte Welt, also aus deren Perspektive halt ist die gesamte Welt eben puritanisches Europa, blickt auf uns und wir werden die noch besseren religiösen Menschen sein. Das Projekt ist aber schon auch das, ob jetzt aus Deutschland, England, Frankreich, man reist über den Ozean, man weiß nicht wirklich, was auf der anderen Seite dieses Ozeans sein wird, aber auf jeden Fall wird es nicht die gleiche hierarchische Gesellschaft sein, wie die, die man verlassen hat. Also das ist wirklich die utopische Fantasie, die dieses Projekt getragen hat. Dass da schon Menschen sind und dass es dann ein furchtbares Gemetzel an diesen Einheimischen gegeben hat, das haben wir natürlich nicht im Kopf gehabt. Und was gleichzeitig aber zu dem Projekt auch dazu gehört, die Idee, einen neuen Menschen zu schaffen, eine neue Welt zu schaffen, andere Hierarchien aufzubauen, sind noch 2 andere Punkte. Einerseits gleichzeitig mit den Pilgrims, von denen ich ja jetzt hier so erzähle, die mit ihrer Mayflower nach Massachusetts gekommen sind, kommen auch Anfang des 17. Jahrhunderts die Sklavenschiffe mit den Sklaven, und es wird sozusagen zeitgleich einerseits im idealen Sinne diese religiöse Kultur und andererseits für sie natürlich auch im idealen Sinne eine Form von kapitalistischem Imperialismus in Jamestown etabliert. Und das sind wie die 2 Stränge, die dieses Projekt Amerika ausmachen. Einerseits das vom Kapitalismus Getriebene und andererseits das von der Vorstellung einer Selbstverbesserung getriebene Projekt. Das eine kapitalistisch-imperialistisch, das andere religiös-philosophisch, könnte man sagen.
Lassen Sie uns noch kurz bei dem utopischen Projekt Amerika bleiben. Sie haben das so schön beschrieben, die über den Ozean fahren und noch die bessere protestantische Gesellschaft schaffen wollen. Dazu gehörte im Grunde noch ein 2. Aspekt, nämlich, dass diese Menschen ja, man könnte auch sagen, so eine Art kollektiven Vatermord begehen, denn sie schaffen das monarchische Prinzip grundsätzlich ab. Es gibt keinen König mehr, der wird sozusagen zurückgelassen in England, und man schafft jetzt so etwas, was Demokratie heißt. Ich habe bei Ihnen in einem Ihrer Bücher eine ganz tolle Gegenüberstellung gelesen, das geglückte Gespräch und die geglückte Demokratie. Das hängt in Amerika in diesem utopischen Sinne immer eng zusammen. Jetzt ist es ja heute so, wir haben das lange oft immer bewundert, diese besondere Öffentlichkeit, diesen besonderen Strukturwandel der Öffentlichkeit auch in Amerika, diese Massenmedien, die auch einen sehr hohen Grad von Alphabetisierung im 19. Jahrhundert vorausgesetzt haben und mit sich gebracht haben. Das scheint heute alles sehr prekär zu sein, dieser demokratische Gedanke.
Bei dem Begriff der geglückten Demokratie, in der Verknüpfung zu einem geglückten Gespräch, muss ich sagen, ich hatte natürlich noch ein Vorbild in Harvard. Das habe ich aber erst bei meinem zweiten Besuch dort, mehr als 10 Jahre später, entdeckt. Und das ist der Philosoph Stanley Cavell, der für mich ganz entscheidend ist, als wirklich einer der amerikanischen Philosophen, der sich sowohl für eben amerikanische Sprachphilosophie, kontinentale Philosophie, aber eben auch Film, Hollywood-Film, Musik und Shakespeare interessierte. Und das sage ich jetzt, weil der Gedankengang wäre eben der, nur wenn verschiedene Figuren in einer Gemeinde ein gemeinsames Gespräch finden können, sprich eine ähnliche Sprache sprechen oder sich auf eine ähnliche Sprache, ähnliche Denkfiguren einlassen und sozusagen an den allen teilhaben wollen, kann diese Demokratie funktionieren. Und ich denke, eins der Dinge, die wir jetzt ganz deutlich in den USA sehen, die Trump besonders hervorgebracht hat, die aber vorher natürlich immer auch schon da war, ist das abgebrochene Gespräch. Wir sagen, die Leute, die demokratisch wählen und die Leute, die republikanisch wählen, können und wollen auch einfach gar nicht mehr miteinander sprechen. Sie haben nicht mehr die gleichen kulturellen Werte, sie haben nicht mehr die gleiche Sprache. Man wundert sich, man hat das Gefühl, wenn man einerseits Fox News und andererseits, was weiß ich, CBS oder CNN hört, wie wenn man in zwei unterschiedlichen Welten leben würde. Da gibt es überhaupt keinen gemeinsamen Nenner mehr. Und das macht die Idee der Demokratie natürlich schwer.
Was Sie jetzt zuletzt beschrieben haben, das erinnert mich auch an eine andere Formulierung, die ich bei Ihnen gelesen habe, nämlich, dass die Träume und die Katastrophen in Amerika sehr eng beieinander liegen. Und da würde ich vielleicht noch einen weiteren Aspekt hinzufügen, nämlich den Denkraum Hollywood, wie Sie das auch nennen. Warum kann man mit dem Denkraum Hollywood diese amerikanischen Träume und die amerikanischen Katastrophen so gut verstehen?
Also der Begriff Denkraum ist für mich einerseits natürlich aus wiederum dem Denken des Kunsthistorikers Abi Warburg entlehnt, aber ich mache ein bisschen etwas anderes damit, als er damit gemeint hat. Und meine jetzt da zu sagen, das kann man für die Literatur natürlich auch irgendwo festmachen, nur fürs Kino ist es so viel plastischer. Wenn wir in den Kinosaal gehen und einen Film gucken, treten wir ja in eine andere Welt ein. Und das ist, was ich mit einem Raum zuerst mal meine. Und da ist die These die, das Kino greift Ängste, Wünsche, Fantasien auf. Es ist wie so eine Art Seismograph für ein kollektives Unbewusstes und Bewusstes einer Kultur. Und es denkt darüber nach. Das heißt, nicht nur bringt es uns zum Denken, sondern die Hollywood-Filme selber denken über kulturelle Phänomene nach. Und gerade diese breite Spanne zwischen einerseits Filme als der Ort, wo wir nicht nur unsere Träume erfüllen können, sondern überhaupt begreifen, wovon wir eigentlich träumen oder beziehungsweise wo uns Träume suggeriert werden, die dann zu unseren eigenen Träumen werden. Aber eben auch, weil so viel amerikanische Literatur und Kino sich gar nicht so sehr für den Idealzustand interessiert, sondern für all das, was noch nicht stattgefunden hat, sprich all jene Momente, wo dieses amerikanische Projekt gescheitert ist. Deswegen auch das Interesse an der Katastrophe. Das kann man auch rückverfolgen an die Anfänge der amerikanischen Kultur, weil eben in einem dieser berühmten Schiffe, die von England nach Amerika fuhren, war auch ein Prediger, der eben mitten im Ozean, das gefällt mir so als Idee, das Schiff, das sind ja Segelschiffe und der Ozean ist nun wirklich ein prekärer Ort. Und dort hält er seine berühmte Predigt, die wir jetzt im Nachhinein als amerikanische Jeremiade bezeichnen, wo er sagt, was, wenn unser Projekt scheitern wird? Was, wenn das Projekt bereits schon gescheitert ist? Das heißt, Teil des utopischen Denkens innerhalb der amerikanischen Kultur ist immer auch schon die Möglichkeit, dass es zu einer Katastrophe führen wird und dass man daran scheitert und dass alles zugrunde gehen könnte. Und da wird für mich dann das Kino der Ort, wo das nochmal ausgehandelt wird. Was hieße es, an dem Traum festzuhalten? Welche Gefahren sind mit diesem Traum verbunden? Welche Verblendungen, welche Verirrungen und welches kreative Potenzial hat die Katastrophe?
Wenn das alles drin steckt, im Hollywood-Kino sozusagen als ein Denkraum, in dem Amerika über sich selber nachdenken kann, dann muss man ja aber sozusagen alle Figuren, die dieser Denkraum hervorbringt und mit deren Hilfe nachgedacht wird, auch irgendwie lesen können hinterher. Sie haben sich da eine Figur schon sehr früh rausgenommen, nämlich die tote Frau. Over her dead Body heißt ein ganz wichtiges Buch von Ihnen, nur über Ihre Leiche. Warum ist der tote Frauenkörper ja in der Popkultur so ein Phänomen, was Sie interessiert hat? Wie kamen Sie dazu?
Also nun muss ich sagen, diese schöne tote Frau, meistens auch jung, findet sich auch in Mythen, findet sich auch in der Literatur, findet sich auch en masse auf der Opernbühne. Also das ist nicht nur ein filmisches Motiv. Aber mich hat daran interessiert, zuerst einmal kam ich drauf, weil ich einen Film von Hitchcock sah, nämlich Vertigo, wo ich absolut begeistert war, als am Ende die Frau, von der man meinte, sie sei gestorben und sei vom Tod zurückgekommen, nochmal sterben muss. Dachte ich, das ist jetzt, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Warum muss die doppelt sterben? Was heißt das? Warum begehrt der Held das? Was ist das mit diesem Ganzen? Weil es natürlich auch was mit Kino selber zu tun hat. Kino bringt ja Geister auf die Leinwand. Und es war aber so, dass als ich sagte, schöne tote Frau, und das ist doch ein interessantes Thema für eine wissenschaftliche Arbeit. Die meisten Leute sagen, was überhaupt? Nein, es gibt gar keine schönen toten Frauen in der Literatur. Was erzählst du denn da? Es gibt doch Christus und nur noch Christus. Das heißt also, da war einerseits einfach diese Sammelfreude, dass ich, so wie man mal danach sucht, sie findet man ja überall, schöne tote Frauen. Also, und es ist fast wie, die waren so offensichtlich, dass man es nicht sehen konnte, weil es überall eigentlich zu sehen wäre. Und dann ist halt dann natürlich die Frage, wie geht man so ein Thema an? Was macht man dann mit so einem Thema? Und mich interessierten eben zwei Begriffe. Einerseits Tod. Wie stellen wir uns den Tod vor? Wie können wir ihn darstellen? Weil er sich ja nicht darstellen lässt. Also das ist wie sozusagen eines der Endpunkte der Darstellbarkeit. Und warum müssen es Frauen sein? Also warum, ich meine, ich weiß, dass es auch männliche Beispiele gibt, aber bei weitem nicht so viele und die haben dann meistens eine andere Funktion. Also was hat es mit der Weiblichkeit zu tun, dass man die so gerne in den Bereich des Todes bringt und dann eben nochmal die schöne Frau. Sprich, es hat dann auch was mit der Ästhetisierung von etwas zu tun. Und es läuft auf so verschiedene Verdrängungen hinaus. Also die Furcht vor dem Tod, und die bleibt ja für uns bis heute, glaube ich, noch immer eine ganz entscheidende Furcht, lässt sich mildern, wenn es nicht ich bin, sondern, und in diesem Fall die andere, weil das Ich, also das Subjekt unserer patriarchalen Kultur, einfach ein männlich kodiertes Subjekt ist. Und wenn sie dann noch dazu schön ist, kann man sich einbilden, ja, aber der Tod ist gar nicht so schrecklich und die Verwesung wird ausgeblendet und die völlige Zersetzung des Körpers auch. Und wie gesagt, ich kann mich an dem Tod der anderen erbauen und mir dann gleichzeitig sagen, ich bin die oder der Überlebende.
Das kann ich gut nachvollziehen. Das Ich ist männlich sozusagen und es schaut sich die schöne tote Frau an und der Tod wird dadurch irgendwie auch woanders hingeschoben. Jetzt gibt es ja aber gerade im klassischen Hollywood-Kino noch eine besondere schöne tote Frau, nämlich im klassischen Film Noir, die Femme Fatale. Und da haben sie sich auch ganz verschiedene Figuren, Ausformungen dieser Femme Fatale angeguckt, weil die dann teilweise doch noch wirklich auch eine andere Rolle einnimmt. Gibt es, jetzt mal ganz direkt gefragt, solche Femme Fatale, die nicht nur Objekt des männlichen Begehrens sind, sondern auch Möglichkeiten auf zeigen, Subjekt zu werden?
Ja, also gute Lektüren von Filmen wie von Literatur hängen damit zusammen, wie man auf den Text blickt. Es scheint offensichtlich zu sein, aber man muss gleich dann zusätzlich sagen, das heißt nicht wörtlich zu lesen. Bereits schon bei den schönen, überhaupt den schönen toten Frauen in der Literatur interessiert es mich überhaupt nicht, zu sagen Poe, der ja eben den berühmten Satz geprägt hat, das poetischste Thema der Welt ist ohne Zweifel das einer schönen toten Frau. Wenn ich dann sage, ja, das ist aber jetzt misogyn und sexistisch, mag ja sein, aber das ist keine interessante Aussage. Das heißt, ein interessanterer Blick auf so jemanden wie Poe wäre, sich zu überlegen, aber warum sagt er das? Was heißt das? Welche Widersprüche hängen denn in so einer Aussage? Und so ging es mir dann eben auch mit dem Film Noir. Jetzt muss ich zugeben, ich liebe Film Noir, ich liebe alles an Film Noir, ich liebe das Schwarz-Weiß, ich liebe die Kleidung. Warum? Das erinnert mich natürlich dann auch an meine Eltern und den Krieg. Also da ist auch sicherlich eigene Projektion und Nostalgie, weil ich finde, die sind so viel eleganter als wir heute. Ich weiß natürlich schon, das hat auch was mit der Ausleuchtung dieser Szenen zu tun, aber das macht jetzt alles nichts trotzdem. Und das Dunkle an diesen Filmen, das Fatalistische hat mich angezogen gleichzeitig, und ich weiß genau, wann mir das so deutlich wurde, ist ein Film von Billy Wilder, immerhin ein aus Wien und Berlin ausgewanderter Regisseur, der auch sehr viel Witz eigentlich hat, hat einen Film gemacht auf Englisch Double Indemnity, auf Deutsch Die Frau mit zwei Gesichtern. Das ist die femme fatale, die Haare sind zu blond, von Barbara Stanwyck gespielt, scheint so bösartig zu sein, den Mann in ihr Spinnengewebe zu verfangen, um dann zwei Männer gleich, den eigenen Ehemann und den Liebhaber, zu zerstören. Nur gibt Billy Wilder ihr an ganz entscheidenden Momenten im Laufe des Films ein Close-up. Und dieses Close-up bringt uns sie so nahe. Das darf man einfach nicht vergessen. Diese Nahaufnahmen, die sind ja dann im Kino riesig. Und dann kann Barbara Stanwyck ein ganze komplexe Gefühle zeigen. Und das war der Moment, wo ich dachte, Moment mal, man muss diese Filme gegen den intendierten Strich lesen. Und dann merkt man, das sind auch Filme über Frauen, die sich innerhalb eines sehr hierarchischen Systems, was sowohl wirtschaftlich als auch eben von Sexismus geprägtem System ist, sich dagegen wehren, die sozusagen auch den Spieß umdrehen, die eigentlich sehr konsequent auch sind in der Art, wie sie handeln, wenn man mitbedenkt, das ist sowieso eine kriminelle Kultur oder eine kapitalistische auf Ausbeutung ausgerichtete Kultur oder eben eine sexistische, in der Frauen nur ganz bestimmte Positionen einnehmen können. Und dann kommt man raus aus der herkömmlichen Diskussion der femme fatale, die sie eben sieht als Projektionsfigur neben der schönen reinen Frau und der guten häuslichen Frau, diese dritte, den Tod verkörpernde, dem Mann den Tod bringende, erotische, sirenenartige Figur, die aber wirklich nur etwas über die Fantasien und Ängste der männlichen Protagonisten und somit der Zuschauer aussagt. Und man findet dann stattdessen etwas ganz anderes. Die femme fatale wäre dann eine, die wirklich die Konsequenz ihrer Handlungen anerkennt. Und wenn das heißt, dass sie dann einfach auch den Tod für sich annimmt, ist das sozusagen die logische Folge daraus.
Die femme fatale, die die Konsequenz annimmt, haben Sie gesagt, die, man könnte auch sagen, nicht blind ist gegenüber ihrem eigenen Schicksal, sage ich jetzt mal, und den Verhältnissen. Würden Sie sagen, diese Figur, die man ja jetzt schon so lange kennt aus der Popkultur, die hat noch was zu tun mit dem 21. Jahrhundert und vielleicht sogar auch mit MeToo?
Ich würde sagen, die femme fatale, so wie ich sie verstehe, und man muss natürlich immer auch sagen, nicht jede femme fatale passt jetzt in dieses Muster, aber mehr als man denkt, ist auch eine, die zugibt, ja, ich will unbedingt das Geld, ja, ich will unbedingt meine Sexualität so ausleben, wie ich sie möchte, ja, ich will mich aus diesen Situationen, wie wir sie jetzt hier haben, rauslösen, komme, was wolle, und ja, ihr macht euch etwas vor, ich mache mir etwas vor, wenn ich an bestimmten Glücksvorstellungen festhalte. Das heißt also, sie ist auch eine Figur, die an einer bestimmten Stelle aus den Täuschungen herausfällt, also diese Enttäuschung auch für sich annimmt. Und das ist, warum ich es eine ethische Position nenne. Da würde ich sagen, das ist natürlich heute umso wichtiger, weil ich eher das Gefühl habe, dass wir gerade wieder sehr fest an unseren Täuschungen und unseren Illusionen und unseren Fantasien festhalten und so gar nicht gerne aufgeweckt werden wollen aus diesen verschiedenen Geschichten, die wir uns erzählen, damit wir irgendwie das Leben mehr oder weniger nicht beunruhigt leben müssen. Wie man das jetzt mit MeToo zusammendenken möchte, könnte natürlich schon sagen, MeToo im besten Sinne war so eine Art Weg-Auf-Wach-Moment. Leute, wacht auf. Schaut, was hier passiert. Also schaut, was in den einzelnen Fällen an Übergriffen stattfinden. Schaut, wie sehr übergriffig zu sein Teil eines Systems ist. Würde ich sagen, ja, könnte das als die logische Konsequenz dessen, was die femme fatale in den Filmen oft macht. Sie ist meistens die, die dem Held sagt, du, schau, das wird nichts, oder du rennst da einer Idee hinterher, oder du willst nicht sehen, wie es eigentlich ist. Nur in den Filmen weniger auf sich selbst bezogen und mehr auf eine andere Situation bezogen, während jetzt bei MeToo es wirklich mehr die Position ist, schaut her, wie wir miteinander, also gerade was sexuelle Fantasien und auch sexuelles Handeln gegenüber Frauen jetzt vor allem zuerst einmal, was das betrifft.
Elisabeth Pronfen, mir ist aufgefallen, dass Sie sich sehr stark beschäftigen mit zwei Seiten der Moderne. Sie haben eine Kulturgeschichte der Nacht geschrieben, die dunkle Seite der Moderne. Die dunkle Seite der Moderne kam jetzt auch vor beim Film Noir, das Schwarz-Weiß, die Abgründe und ja vielleicht die Femme Fatale, die uns Illusionen nehmen kann. Auf der anderen Seite bemerke ich bei Ihnen auch so eine unglaubliche Freude, teilweise an diesen Abgründen, eine Freude an Freud, könnte man sozusagen psychoanalytisch sagen. Wie ist das bei Ihnen? Könnte man sagen, Sie sind eine wissenschaftliche Detektivin, die sich gerne gruselt?
Ja, also wissenschaftliche Detektivin, das würde ich sofort annehmen. Mich gruselt's ja gar nicht so sehr. Also ich muss dazu sagen, bei der Nacht, ich gehöre zu den Menschen, die erstens nachts nicht sehr gut sehen und zweitens, mich dürfte man niemals nachts alleine auf einem Friedhof lassen. Ich würde einfach völlig ausflippen. Ich kann das nicht. Also da kriege ich, Angst ist gar nicht mal mehr der Begriff, ja. Atemnot, ich würde wahrscheinlich in Ohnmacht fallen. So wie ich mich mit Filmen auseinandersetze oder Gemälden oder Literatur, sind es ja schon ästhetische Formalisierungen. Und das ist, was mich daran eigentlich interessiert. Das heißt also, ich will mich, glaube ich, gar nicht so sehr gruseln. Ich möchte mich immer wieder, ob es Krieg ist, Gewalt ist, Trauma, Nacht, Ängste, Katastrophen, Wahnvorstellungen, mich interessieren immer die Ränder eigentlich dessen, was wir begreifen können. Also sozusagen der Punkt, wo wir fast ins Nicht-Begreifbare überlaufen. Deswegen tatsächlich auch meine große Liebe für Psychoanalyse, zumindest den Aspekt der Psychoanalyse, der sich mit diesem nicht begreifbaren, nicht ergründbaren und gleichzeitig uns so sehr heimsuchendem und sich aufdrängendem beschäftigt. Weil das für mich eben die Momente sind, wo die Kunst am spannendsten wird. Das ist wie so ein absoluter Widerspruch. Ja, wir haben die grandiosen, was weiß ich, Opernsängerinnen, wenn sie sterben, kurz vor dem Tod, ja, dann singen sie am schönsten. Ja, auch im Kriegskino, da zeigt ein Regisseur, was er machen kann, wenn er Schlachten zeigen kann, Bewegung, Ton, Farbe etc. Also dieser Widerspruch ist, glaube ich, was mich so sehr interessiert. Und weil ich eben auch denke, es ist wichtig, nicht nur, dass wir so Fragen des Glücks, das ist sehr schwer übrigens zu beschreiben, ist Fragen des Glücks erörtern im Ästhetischen und im Wissenschaftlichen, sondern eben auch tatsächlich diese ganzen Abgründe. Wenn wir da nicht bereit sind hinzugucken, dann werden sie uns immer mehr sozusagen in ihren Bann ziehen. Und ich finde dann die Kunst so interessant, wenn sie es tut.
Diese Methode von Ihnen, dass man da an die Grenzen geht, die Abgründe ausleuchtet und das mithilfe der Popkultur macht, mithilfe des Kinos zum Beispiel, funktioniert das genauso gut immer noch in unserer Jetztzeit der Serien? Also bei Netflix?
Ja, es funktioniert eben eher noch in den Serien als in Filmen, was man im Moment gerade in Hollywood an Filmen produziert. Und was das Interessante an den Serien ist, viele Leute, die früher eher im Bereich Mainstream-Kino gearbeitet hätten, sind in die Serien ausgewandert, also sowohl als Produzenten wie auch als Schauspieler, Drehbuchautor und auch Autorinnen, muss man sagen, was Serien im besten Fall machen können. Und auch da muss man halt zugeben, es gibt auch vieles, wo mir auch nichts zu einfallen würde. Die haben Zeit. Die können über 6 Stunden oder 12 Stunden oder sogar 24 Stunden Figuren entwickeln und zwar seriell. Das heißt, es kann sich immer wieder was verändern und man kommt aber immer wieder an bestimmte Punkte zurück. Das heißt, man wird viel mehr noch ergriffen durch diese Figuren und durch ihre Geschichten und durch die Geschichten, die über sie erzählt werden. Und da würde ich jetzt schon noch immer behaupten, im besten Fall sind die Serien der Ort, wo jetzt dem nachgegangen wird. Was sind die Fragen, die uns im Moment beschäftigen müssen? Was sind die Anliegen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen? Welche Lösungen suchen wir? Welche Geschichten können wir jetzt erzählen? Was heißt es, diese Geschichten zu erzählen und nicht andere Geschichten zu erzählen?
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Pronfen. Frau Pronfen, ich habe jetzt Ihre ganz starke Begeisterung immer durchgespürt für das Kino, für die Popkultur und wie man Geschichten auf den Grund kommt, Geschichten, die auch immer wieder weitergeschrieben werden über ja, die Kulturgeschichte über Jahrhunderte. Lassen Sie uns hier ein bisschen einen Break machen und kommen wir zu einer anderen Leidenschaft von Ihnen, zum Kochen. Sie haben einmal geschrieben, oder ich habe ein Interview mit Ihnen gelesen, da haben Sie gesagt, ein Tag ohne Kochen ist ein trauriger Tag für Sie. Warum ist das so?
Ja, Kochen hat für mich mehrere Seiten. Einerseits bin ich verhältnismäßig besessen, was Essen und Kochen betrifft. Deswegen hat das Kochbuch ja auch den Titel Besessen. Also ich kann da endlos drüber nachdenken, was ich für jemanden kochen werde. Der Gäste werden dann oft auch einbezogen. Die müssen dann auch irgendwie Stellung nehmen, was sie nicht wollen. Aber ich will dann sagen, es muss interaktiv sein. Möchtest du eher dies oder das? Das kann sogar noch eine Farbe sein. Soll es eher gelb oder braun oder grün sein? Und Kochen ist einfach auch eine wunderbare Ablenkung vom Schreiben. Und man muss dann wirklich sehr aufmerksam sein, sonst zerstört man das eigene Geschirr oder schneidet sich. Also es kann wirklich auch etwas gefährlich werden, wenn man da nicht genau aufpasst. Also weg von dem, was ich bis dann gemacht habe, nämlich schreiben oder lesen oder korrigieren oder unterrichten. Und weil es mir einfach wirklich Spaß macht, aus verschiedensten Ingredienzen, die zuerst ja mal in einem Rohzustand chaosartig auf meinem Tisch sind, Ordnung zu schaffen, schön also herzurichten und dann zu verarbeiten. Und schließlich, klar, natürlich auch einfach die Freude an dem Essen und am Lob, was man dann bekommt, wenn die Leute sagen, das war aber wirklich ganz besonders gut. Also insofern, das sind verschiedene Freuden, die mit dem Kochen einhergehen. Es hat aber auch sehr viel mit Geschichten zu tun, weil das war ja auch, was mich interessiert hat. Über das Essen kann man Geschichten erzählen. Ich erinnere mich auch und erzähle dann Geschichten über bestimmte Essen. Also es ist eigentlich auch nochmal eine Form, ja, sich mit Narrationen auseinanderzusetzen, mit Situationen, mit Szenen.
Da habe ich sehr viel von Ihnen wiedererkannt, auch in Ihrem Kochbuch, was Sie sonst über das Schreiben, über Geschichten erzählen. Schreiben, ein Gedanke ist mir aufgefallen, es hat was mit Erinnerung zu tun. Das Kochen, Erinnerung an gelungene Gerichte und in die Zukunft geblickt mit dem Experimentieren. Ist das Kochen für Sie auch so ein Hin und Her zwischen den Zeiten?
Ja, ja. Also natürlich, das Kochen hat für mich viel damit zu tun, was habe ich mal gegessen oder hätte ich gerne mal essen wollen? Was habe ich gegessen und fand ich nicht so gut? Was würde ich gerne ausprobieren? Und aber auch, ich habe ja auch ein Kapitel, auf das ich besonders stolz bin in meinem Buch, nämlich was scheitert. Also so ein bisschen ausgehend von der Physik, wo man Artikel darüber veröffentlicht, wo ein Experiment gescheitert ist, weil man davon ausgeht, dass die Theorie ja stimmen muss, finde ich es auch wichtig, darüber nachzudenken, warum Sachen scheitern und was man dann machen kann. Und man kann fast alles retten, wenn einem scheinbar etwas misslungen ist. Wobei natürlich für mich nochmal das Allerwichtigste einfach die Selbstdeklaration ist. Also entweder es ist wirklich furchtbar geworden und da muss man den Leuten sagen, es tut mir wahnsinnig leid. Also mein Gott, das ist nicht rettbar. Oder aber man bringt es dann in einer etwas anderen zusammengesetzten Form. Also was weiß ich, das Soufflé ist in sich zusammengebrochen oder was, ein Quiche ist halt irgendwie flüssiger, als sie sein sollte. Und deklariert es das jetzt einfach als eine neue Art, was weiß ich, etwas, was man früher ein Schokoladensoufflé genannt hätte, zu servieren. Und wenn man das mit genug Selbstvertrauen serviert, wer wird einem schon sagen, also weißt du, das ist ja furchtbar.
Jetzt habe ich bei Ihnen im Kochbuch auch gelernt, natürlich, was man ja schon geahnt hat, dass über das Essen sehr viel verhandelt wird zwischen Menschen in Beziehungen und auch gerade in Familien. Sie deuten auch immer so Dinge an, die in der Familie, in Ihrer Familie mit dem Essen zusammengehangen sind, dass teilweise auch Dinge durch die Gegend flogen manchmal. Was ist Ihre familiäre Prägung, was das Essen und Kochen angeht?
Ja, also es ist so, es war keine glückliche Familie, das kann ich jetzt auch wirklich nicht behaupten. Aber wir sind immer zusammengekommen beim Essen, also einerseits manchmal beim Auswärtsessen, weil mein Vater, der war eben als Jugendlicher sehr arm und hat nicht viel essen können. Und dann, als er angefangen hat, Geld zu verdienen, war für ihn Essen extrem wichtig und auch Essen mit uns teilen. Also das war der Moment, wo er am freundlichsten mit uns war. Und dann eben am Wochenende gab es immer diese gemeinsamen Essen, wo wir uns furchtbar zerstritten haben und eben Essensobjekt, der Knödel flog mal über den Tisch, was weiß ich, ja. Aber gleichzeitig, das war unsere gemeinsame Sprache. Und es war natürlich auch so, wenn dann, was weiß ich, das zerlegte Huhn auf den Tisch kam, stürzte sich mein Vater als erstes auf das Stück, was er wollte. Und dann ging es bei den anderen los. Meine Mutter wartete dann immer, damit sie dann als Letzter an den Tisch kommen konnte und sagen könnte, ach, ihr habt ja schon alles weggenommen. Also, und so spielten sich bestimmte Szenen durch. Aber wir kannten dieses Ritual. Also es war wirklich so der Moment, wo klar war, wir teilen jetzt hier Essen, Familiengesten, eine gewisse Sprache und es bindet, bringt uns auch zusammen und das Essen war tatsächlich aber auch gut. Also es hat auch geschmeckt, das ist wichtig dabei.
Wiederholen Sie das heute noch, dieses Aushandeln von Beziehungen über das Essen? Das heißt, geben Sie gerne Gesellschaften, kochen Sie gerne mit Freunden? Ist das sozusagen immer noch ein Ort, wo viel von Ihnen verhandelt wird, was mit Ihrem Leben zu tun hat?
Ja, ich bleibe dabei. Ich finde, es ist wichtig, wann immer, für Arbeitsessen, für Vorbereitungen zu irgendetwas, dass man das am Tisch miteinander macht. Weil ich schon denke, mit gemeinsam essen, gemeinsam trinken, beim Essen und Trinken miteinander sprechen, das ist eine ganz hohe kulturelle Leistung. Das kann uns wirklich im wörtlichsten Sinne wieder an den Tisch bringen. Kann natürlich auch zu furchtbarem Streit führen, sodass die Leute dann nie wieder miteinander reden. Aber eigentlich ist das nicht was. Das wäre für mich wirklich die Ausnahme. Sondern es ist so, ich bestehe darauf. Es hat auch was mit Zivilisiertheit zu tun. Da muss man halt da sitzen und dann muss man sich auch auf die Reihenfolge dessen, was man zu essen bekommt, einlassen und so weiter. Ich kultiviere das sehr.